Herzlich willkommen in der Hörspielkammer des Schreckens. Heute behandeln wir eine Serie, die normalerweise kein Kandidat für die Kammer wäre.
Aber selbst die Besten schwächeln mal, und so ist der Name der Folge heute Programm. Gabriel Burns, Folge 33. Schmerz.
Denn das Ding schmerzt wirklich ganz übel beim Hören.
Und mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling.
Es existiert. Existiert als merkwürdiges Intro dieser Hörspielserie. Lebt von der Nostalgie rund um den Märchenonkel Hans Pätsch und von eurer Anspruchslosigkeit. Ihr wisst, wovon ich spreche. Ihr meidet die Kritik, macht Psst und seht ihn strafend an, wenn es jemand wagt, den Sinn des Intros in Frage zu stellen, das offenbar für eine völlig andere Produktion geschrieben wurde und eher zu einer Kinderserie passt. Würdet um nichts in der Welt der Wahrheit ins Auge sehen, weil ihr den Kontrast nicht verkraften würdet. War da nicht sogar ein Winseln?
Ja, dieses Intro fand ich schon immer irgendwie unpassend, aber das sehen die meisten wohl anders. Überhaupt ist Gabriel Burns eine merkwürdige Serie. Ich erinnere mich noch, als sie damals neu und ziemlich großkotzig angekündigt worden war. Da hatte Universal derart auf die Kacke gehauen, dass ich skeptisch war, ob die Hörspiele dem gerecht werden konnten.
Ja, konnten sie natürlich nicht. Wir haben die ersten Folgen gemeinsam ziemlich kritisch gehört und neben den vielen guten Momenten auch diverse Schwachpunkte ausfindig gemacht.
Zum Beispiel, dass Burns sich offenbar ausgiebig bei amerikanischen Filmen und TV-Serien bedient hat und den üblichen Erzählmustern folgte. Also das würde man sich bei dem heutigen Mumpf echt wünschen.
Aber im Fazit sind alles tolle Elemente, wenn auch altbekannt, steckt immerhin schon mal der Teil mit den tollen Elementen drin. Und das ist irgendwie besser als das heute übliche, ist alles scheiße, was wäre das denn im Fernsehen?
Mit der Zeit habe ich der Serie eine zweite Chance gegeben und festgestellt, dass sie eigentlich verdammt gut ist. Besonders die späten 20er Folgen und die 30 mit der großartigen Coverversion des Peter Gabriel Songs hatten mich begeistert.
Sag mal, musst du was gerade ablesen?
Ja, in der Tat. Nach 49 Hörspielkammern und all diesen dämlichen Kackproduktionen verlernt man diese positiven Wörter leider.
Und ihr da draußen kriegt ja sogar nur den Mist ab, den wir verhandeln. Die ganzen Schrottklonten, die wir ebenfalls komplett hören, aber sogar für die Hörspielkammer zu doof finden, fressen einem ja auch die Seele auf. Stimmt's, Art?
Sie wollten meine Seele fressen.
Ich mach Art. Back to Burns. Trotz aller Qualität erschien kurz danach eine Folge, die mich ratlos zurückließ. Folge 33, Schmerz. Die war deutlich unter dem sonstigen Niveau der Serie. Doch warum?
Ja, die Sprecher, die Musik und generell die Sounds waren schon mal nicht schuld. Die waren klasse wie immer.
Nein, das Problem lässt sich wohl mit einem speziellen Wort beschreiben. Crossover.
Ja, das weckt keine guten Assoziationen. Hat es überhaupt schon mal ein gutes Crossover im Hörspielbereich gegeben? Meistens waren die deformierten Bratzen komplett überflüssig und schafften es, beide Fanlager gleichermaßen zu enttäuschen.
John Sinclair und Dorian Hunter, der Butler und Larry Brand, die Teufelskicker und die Punkies, alles nicht wirklich vonnöten. Aber immerhin handelte es sich jeweils um vergleichbare Serien und die Crossover ergaben inhaltlich Sinn.
Anders verhält es sich bei der Serie, mit der Burns eine unheilige Ehe eingegangen ist, nämlich Point Whitmark. Ebenfalls von Volker Sassenberg und mit ähnlich regelmäßigen Erscheinungsterminen.
Aber Point Whitmark erscheint doch gar nicht regelmäßig.
Ja, dann war das wohl gerade Ironie, ne? Vor allem aber ist Marky Potwind keine Mystery, sondern eine Jugendserie. Und das macht es irgendwie bescheuert. Denn was in der einen Serie üblich ist, wirkt in der anderen reichlich deplatziert. Und indem man die beiden Welten miteinander verschmilzt, impliziert man ja, dass die jeweiligen Ereignisse in beiden Serien stattfinden.
Mit anderen Worten, wir müssen jetzt davon ausgehen, dass während Jay, Tom und Derek ihr Schülerradio im Leuchtturm betreiben, zeitgleich auch einige fahle Orte dem Bösen anheimfallen und neue gefährliche Kreaturen durch das Wolframtor auf die Erde gelangen. Super Sache.
Was folgt dann noch, wenn diese Buchse der Pandora erstmal auf halb Mutmast hängt. The Walking Dead treffen Holle Honig? Bibi und Tina, Mädchen gegen Jungs, gegen das Haus Lannister und die Weißen Wanderer? Ein Crossover von Tony Ballard, Faith und John Sinclair?
Das müsste dann aber auf jeden Fall vom Godfather of Canix an der Knatter bei Nidderau gemacht werden.
Aber Thomas Birke hat das doch schon gemacht. Bei Tony Ballard 16.
Ja, dann war das wohl gerade wieder Ironie, ne? Idiot!
Nein, mit der Crossover-Idee hat sich Burns keinen Gefallen getan. Das passt nicht zur Serie und funktioniert auf keiner Ebene.
Zumal der eigentliche Clou nicht nur die Begegnung der Figuren ist, sondern dass Folge 25 von Point Whitmark auch mehr oder weniger den gleichen Inhalt erzählt, nur aus Sicht der drei Bengel. Und es gibt dann immer wieder Überschneidungen, die je nach Hörspiel wohl ganz anders wirken.
Klingt gut und ist sicher reizvoll, wenn man Hörer beider Serien ist.
Wenn man wie ich jedoch nur Burns hört und bei Point Whitmark schon vor langer Zeit aus Altersgründen ausgestiegen ist, bekommt man allerdings nur die eine Hälfte zu hören und der Effekt verpufft. Und dann fühlt sich die Burns-Folge irgendwie unvollständig an.
Das hätte man wirklich besser lösen müssen. Man kann ja nicht erwarten, dass alle Hörer beide Serien verfolgen. Die Zielgruppen sind ja recht unterschiedlich.
Und dennoch soll nicht unter den Tisch fallen, dass alle Kritik an der Burns-Folge Jammern auf hohem Niveau ist. Es geht darum, dass die Folge hinter der Qualität der sonstigen Episoden der Serie zurückfällt. Im Vergleich zu Hörspielen anderer Label lässt sich sagen, natürlich ist noch die schwächste Folge von Gabriel Burns deutlich besser als die beste Folge von Dreamland Grusel und all den anderen Bunkenköppen.
Richtig. Peter Jacksons Der Hobbit hat ja auch vor allem deswegen so viel Kritik abbekommen, weil die Leute ihn mit dem genialen Herrn der Ringe vom selben Regisseur verglichen haben. Wäre der Maßstab die John Sinclair-Serie auf RTL gewesen, wäre man beim Hobbit wohl aus dem Loben gar nicht mehr rausgekommen.
Oh ja. Ach, und eines noch zum Thema Crossover, bevor wir uns dem eigentlichen Inhalt der Folge widmen. Es gibt ja auf YouTube ein äußerst lustiges Format von Wumms, was Fußballfans nie sagen würden. Als Hommage an dieses Format präsentieren wir euch heute die Rubrik, was Fans von Gabriel Burns nie sagen würden.
Ich bin gespannt.
Also dieser Volker Sassenberg, Groschengrusel kann er bestimmt, aber er hat einfach kein Händchen für Atmosphäre.
Ja, echt. Und nie lässt er sich Zeit. Da wirkt echt nichts nach. Weiter, immer weiter.
Weißt du, was mich bei Burns echt stört? Dass ständig neue Folgen erscheinen.
Oh ja, ich komme auch kaum noch mit dem Kaufen hinterher. Und wann soll ich die bloß alle hören? Der Stapel meiner ungehörten Gabriel Burns-Folgen kippt bald um.
Meiner ist gestern gefallen.
Was ist deiner Meinung nach Volker Sassenbergs beste Rolle, hä?
Da gibt es ja wohl nur eine. Hank Parnaby bei Das zweite Leben der Marsha C. von Thomas Birker.
Oder? Das war so geil und gar nicht peinlich.
Ja, und so ein alternatives heile Weltende, bei dem sich alle versöhnen. Das müsste es bei Burns auch mal geben.
Unbedingt. Ach, kannst du mir den neuen Ballard leihen?
Ah, sorry, der ist bereits von 10 anderen der Experiment-Stille-Community reserviert. Aber ich trage dich gerne in die Liste ein.
Also, dass Raymond Weber damals gegangen ist, das ist das Beste, was der Serie passieren konnte.
Danach gab es auch endlich viel mehr Antworten und einen überschaubaren Plot.
Manchmal fragen mich andere, wer für mich die besten Sprecher bei Burns sind. Was ist denn das für eine Frage? Smudo, Blümchen, der Typ von Sportfreunde Stiller und natürlich Santiago Ziesma als Isländerin.
Schade, dass Gabriel Burns nie eine gute Fanseite hatte. Oder ein Forum.
Gab's da nicht mal diese eine Seite? Experiment Krachbumm oder so?
Ach die. Total lieblos gemacht, nur selten up-to-date, kein Content, ja, und praktisch nie was los.
Aber dass die nie hingeschmissen und bis heute einen guten Draht zu Volker Sassenberg haben, das ist schon toll.
Ja, das ist toll.
Also der Sassenberg, der kann auch nie die Klappe halten. Immer diese Wasserstandsmeldung. Ständig hält er uns ungefragt auf dem Laufenden.
Geil, diese ständigen Antworten auf alle Fragen. So müssen wir nie selber rätseln.
Sehr aufschlussreich. Nicht schlecht.
Finde ich auch. Aber zurück zur Folge. Nach dem Patch-Text hören wir ein geradezu apokalyptisches Intro. Agent Schmidt, der mittlerweile die Fähigkeit hat, durch die Augen anderer Menschen zu sehen, beobachtet eine Katastrophe aus der Vergangenheit und stellt fest, dass in der Gegenwart in Kürze etwas Ähnliches droht.
Das ist sehr gut umgesetzt und ein toller Einstieg in die Folge. Kreativ und gleichzeitig unheimlich.
Weiter geht es mit der immer wieder gern gehörten Titelmusik.
Gefolgt von den ominösen ersten Worten des Erzählers. Die waren allerdings durchaus schon mal beeindruckender.
Definitiv. Es gab schon sehr dunkle, ziemlich lyrische oder sogar philosophische Gedanken zu hören. Hier hingegen nur ein mageres Sprüchlein. Es gibt keinen Schmerz, dessen Grenzen sich nicht weiten lassen. Willkommen in Amesbury. Jürgen Kluckert schafft es zwar, das betont langsam und wichtig vorzutragen, aber es ist schon ziemlich dürftig.
Es gibt keinen Text, dessen Silben sich nicht unendlich strecken und genüsslich rauskauen lassen. Willkommen in Fröndenberg.
Wobei Kluckert als Erzähler insgesamt wieder zu begeistern weiß. Die Art, die Volker Sassenberg aus Mr. Crab rausholt, ist schon etwas ganz Besonderes. Es folgt eine Szene in einer Fabrik, in der ein Typ namens Killian Weaver, oder Weaver, wie Ernst Meinke sagt, insgesamt 6 Personen getötet hat. Er ist ein Wiedergänger aus dem 18. Jahrhundert, der die Organe der Menschen benötigt, um zu überleben.
Aha, das ist aber irgendwie neu in der Serie. Oder gab's da immer schon zurückgekehrte Wesen aus der Vergangenheit, wie bei John Sinclair?
Nee, ich glaube, das ist neu.
Und wird irgendwie erklärt, wie der zurückgekehrt ist? Also ich meine, was das verursacht hat oder wie man das verstehen kann?
Nö, der ist einfach wieder da und gut ist. Muss reichen. Nun war Burns nie die Serie mit großen Erklärungen und oft ist ja die Frage spannender als die Antwort, aber ein Hauch mehr Informationen wäre schon irgendwie nett gewesen.
Davon abgesehen macht die Szene in der Fabrik allerdings Laune und der Tod des Wachmanns wird eindrucksvoll in Szene gesetzt. Eindrucksvoll und unappetitlich.
Ein erstes Highlight, gefolgt von einer überzeugenden Explosion in der Tiefgarage der Fabrik. Hier hört man sogar, wie der Alarm einiger Autos losgeht, als alles in die Luft fliegt. Coole Idee.
Absolut. Das dürfte einer der Vorteile sein, wenn man nicht 600 Produktionen in 10 Jahren durchknallt. Man hat die nötige Zeit, um seine Arbeit mit Hingabe zu machen, statt mit Hinrotzen.
Bakerman und die anderen hören dann, dass eine Nachfahrin des Wiedergängers, Lucia Weaver, die Anstalt angezündet hat, in der sie seit Jahren untergebracht war.
Sie ist verschwunden. Ebenso ihr Pfleger Sorka. Und die Spur führt nach New Hampshire, genauer gesagt ins Museum von Point Whitmark.
Auch hier gibt es eine spannende Szene, in der Larry Newman von Sorka ausgeschaltet wird. Komischerweise jedoch nicht getötet, warum auch immer.
Und Stichwort warum auch immer. Im Museum begegnen Larry und Joyce Kramer dann erstmals 3 Jungs, die etwas vorbeibringen wollen, aber von der Museumsleiterin ignoriert werden. Und hier beginnen dann die Probleme der Folge.
Denn die Jungs sind natürlich Jay Lawrence, Tom Cole und Derek Ashby vom Radiosender Point Whitmark. Dem Sender, der so heißt wie die Stadt, wie Jay stolz verkündet. Obwohl es eigentlich der unkreativste Name aller Zeiten ist.
Die drei wirken in der Szene nicht nur deplatziert, sondern auch nur bedingt wie echte Teenager. Und das ist natürlich ein Problem der Besetzung, denn sie werden wie immer von Sven Plate, Kim Hasper und Gerrit Schmidt-Voss gesprochen.
Und die sind nicht mehr wirklich jung. Plate war zur Zeit des Hörspiels 43, Hasper und Schmidt-Voss 34. Bianca Kral und Björn Schaller, die hier Erwachsene spielen, waren 36 und 35, also im gleichen Alter. Da hat es eine unfreiwillige Komik, wenn 3 aus der Gruppe von den anderen als deutlich jünger behandelt werden.
Das ist ja schon in ihrer eigentlichen Serie Point Whitmark schwer zu schlucken. Aber da gewöhnt man sich daran, weil sie ja die Hauptfiguren sind. Ähnlich wie bei den 3 Fragezeichen. Hier bei Burns hingegen funktioniert es nicht. Zumal alle 3 Sprecher auch schon in anderen Rollen bei Burns zu hören waren.
Und es kommt noch schlimmer. Nachdem Larry und Joyce klar wird, dass die 3 Jungen die von ihnen gesuchten fiebrigen Tränen bei sich haben, tödliche Sporen, die in Bernstein eingeschlossen sind, nimmt Joyce die Verfolgung auf und stellt Derek Ashby auf dem Fischmarkt.
Der kann sie aber überwältigen, indem er einen Stand zum Einsturz bringt. Woraufhin Joyce, Zitat, unter einem Berg von gefrorenen Makrelen begraben wird. Wieso auch immer, denn die werden doch nicht auf den Dach des Standes gelagert. Oder fielen die Auslagen um und die Gute hat sich in einem Spontananfall von Buster Keaton gerade noch hingeworfen, damit die fischigen Freunde sie feist bedecken können. Hä? Solche beschissenen Abläufe sollte man lieber weiterhin bei Carsten Herrmann lassen. Dort wirken sie irgendwie authentischer.
Ich bin in eine Sackgasse gelaufen.
Ja, irgendwie seltsam umgesetzt. Und dass die erfahrene Agentin, die sich schon gegen die gefährlichsten Wesen durchsetzen konnte, hier von einem jungen Bengel überwältigt wird, würde ich gerne noch extra würdigen. Und es nimmt der taffen Joyce auch viel von ihrer Geilheit.
Wahrscheinlich eine der Szenen, die in der Point Whitmark-Folge gut funktionieren, hier jedoch albern wirken.
Weiter geht's mit einer spannenden Szene auf einer Farm. Bakerman und Joyce beobachten Lucia Weaver und Sorka, die eine Gruppe von Untergangsfanatikern um sich versammelt haben. Sie blicken gespannt der morgigen Sonnenfinsternis entgegen und laben sich am Schmerz eines Opfers. Er steckt in einem Sack und wird mit einem Atame bearbeitet.
Atame? Ist das nicht dieser schruttige Dolch, den der gumpige Gordon Blackface bei sich hat? Erinnere mich bloß nicht an den Müll.
Sorry, das wollte ich nicht. Hier sagt Joyce übrigens auf den Hinweis, dass ihr 2 Dutzend Gegner gegenüberstehen, dass sie es trotzdem darauf ankommen lassen will, sich mit allen anzulegen.
Ja, dann drücken wir mal die Daumen, dass die Typen keine Makrelen dabei haben, mit denen sie sie bewerfen.
Verleih nix, ich hör dir kotzen.
Leider ist Killian Weaver auch auf der Farm und Bakerman und Joyce können dem tödlichen Gegenspieler nur knapp entkommen.
Und auf diese sehr gelungene und spannende Szene folgt die nächste Enttäuschung. Ganz nebenbei erfahren wir, dass die 3 Jungen die Bernsteine mittlerweile verloren haben. Bakerman lässt das aber kalt, weil er ja... warum nochmal?
Vermutlich, weil das ein Handlungsteil aus der Point Whitmark-Folge ist. Hier wird es sehr lapidar abgehandelt. Klar, da lässt er extra Dereks Lederjacke verwanzen, kriegt aber trotzdem nicht mit, wo die Steine abgeblieben sind. Aber ist das denn wichtig? Darin befinden sich ja nur die tödlichen Sporen, die nach ihrer Freisetzung alles Leben in der Gegend vernichten. Die sind ja erstmal zweitrangig.
Stattdessen will Bakerman rausfinden, was genau vor fast 300 Jahren geschehen ist, als Killian Weaver ursprünglich gelebt hat. Zu diesem Zweck begibt er sich mit Joyce in die Kirche. Zu Vater Callahan.
Gesprochen vom leider in der Zwischenzeit verstorbenen Heinz Ostermann. Zuhörer an der Kammer, bestens bekannt als legendär durchgeknallter Fotziwix in Titania Mediens Weihnachtsgeschichte.
Dreh dich mit mir, Leppen und Zerwinden!
Heinzi, du bist ja wahnsinnig! So eine glaubwürdige Tanzsequenz! Wer da noch denkt, dass hier einfach nur 2 Sprecher vorm Mikro einen an der Zwiebel haben und der Abmisch-Sepp auch keinen Bock hat, dem ist doch nicht mehr zu helfen! Zehn vorne!
Mr. Fotziwix! In diesem Paket sind schon wieder alle Mittelrosetten kaputt!
Dann wärmst sie doch, du Döbel! Heißes Haar!
Nächstes Jahr feier ich alleine!
Klang ja doch ganz gut, die Sequenz. Aber zurück zu Burns. Bakerman findet, was er sucht und weiß jetzt, dass die Gegner die Sonnenfinsternis nutzen wollen, um die Sporen freizusetzen. Weil die sonst durch die Sonnenstrahlen zerpimmelt werden.
Leider werden er und Joyce fast selbst zerpimmelt, als plötzlich Killian Weaver im Beichtstuhl hockt. Es folgt eine ziemlich grandiose Szene, in der er die beiden Agenten mit seinen Drähten attackiert und fast umbringt. Joyce übersteht das Ganze nur, weil Stephen Burns ihr von da, wo auch immer er gerade ist, beisteht.
Sehr beeindruckend. Und auch akustisch ein echter Leckerbissen mit den Sounds, den angedeuteten Chorälen und dem Spiel der Sprecher. Und wenn sich dann ganz leise das Burns-Thema in die Musik mischt, ist das wirklich großes Kino.
Absolut.
Bei Carsten Herrmann hätten wir nur zu hören bekommen, wie sich Bakerman selber in die Fresse haut, um zu prüfen, ob er wach ist oder träumt.
Bam, bam, bam!
Und Sassenberg hat nicht mal fertig in dieser Szene. Auch die Todessequenz von Vater Callahan weiß zu beeindrucken. Der Geistliche liegt hinter einer Kirchenbank, die Stirn bedeckt von einer einzelnen Rose.
Moment, der ist doch gar nicht tot. Der ist nur ohnmächtig.
Warum auch immer, denn inszeniert wird das Ganze wie ein typischer Burns-Tod. Und Weaver hätte auch null Grund, ihn nicht platt zu machen. Er braucht ja Organe und hat auch mit dem Wachmann in der Fabrik kurzen Prozess gemacht.
Naja, aber Vater Callahan ist doch ein wiederkehrender Charakter bei Point Whitmark. Darf nicht sterben.
Ach ja, Crossover. Juhu! Und schön, dass Weaver das berücksichtigt.
Und Stichwort Crossover. Es stellt sich heraus, dass Billy mittlerweile die fiebrigen Tränen hat.
Wer?
Billy, auch ein Charakter von Point Whitmark. Wird hier als bekannt vorausgesetzt und nicht weiter vorgestellt.
Und wieso hat der die Bernsteine?
Weiß ich nicht. Wird nicht erklärt. Vermutlich erfährt man das bei Point Whitmark.
Mann, scheiße, wieso denn? Ich will nicht Point Whitmark hören. Ich will das Burns-Hörspiel auch so verstehen.
Tja. Bakerman weiß aber auch nicht, wer Billy ist. Du bist mit deinem Unwissen also nicht allein.
Das macht es aber nicht besser. Bakerman ist bekanntlich der Chef einer super, mega, heili, geili, ihr Schweine-Organisation, die letztlich alles kann, wenn sie will. Und trotzdem lässt er keine Infos über die 3 Radioknüppel und ihr Umfeld einholen? Wie doof ist er denn?
Immer genau so doof, wie es gerade passt. Das ist auch eines der ungeschriebenen Hörspielgesetze.
Und die gelten auch für Gabriel Burns?
Auch du, mein Sohn Burnsus.
Wie groß ist dein Bock auf Fun Facts?
Oh Gott, irgendwo zwischen 0,2% und 0.
Muss reichen. Das Wort Sohn kommt im Auch-du-Brutus-Originalzitat gar nicht vor.
Na Gott sei Dank konnte das jetzt mal geklärt werden. Back to Burns. Billy gewinnt auf dem Jahrmarkt eine Fahrt mit dem Heißluftballon. Das ist natürlich die ideale Gelegenheit für Lucia Weaver. Sie klettert zu ihm in den Korb und will die Sporen in der Luft über Point Whitmark freisetzen.
Ein teuflischer Plan. Aber auch derbe zufallsabhängig, oder? Was wäre denn, wenn der Wind den Ballon eher in eine ungünstige Richtung geblasen hätte? Oder wenn Billy nicht die Fahrt mit dem Ballon gewonnen hätte, sondern stattdessen in die Geisterbahn gegangen wäre? Hätte sie dann dort die Sporen freigesetzt?
Vermutlich. Es folgt eine rasante und packende Szene, in der Bakerman, Joyce und Larry den Ballon mit einem Auto verfolgen und dabei von den Untergangsjüngern angegriffen werden.
Nebenbei erfahren wir, dass die drei Jungen sich offenbar an den Korb des Ballons gehängt haben und ebenfalls mitfliegen. Ging irgendwie unter in der letzten Szene, aber wir ahnen ja, wo wir das deutlicher hören können.
Wo denn?
Bakerman schießt den Ballon ab. Die Jungen und Billy überleben, Lucia Weaver nicht. Es gibt noch eine kurze Schlussszene, in der sich die Agenten und die Jungen unterhalten. Ist aber auch äußerst knapp gehalten.
Was an und für sich nicht schlecht ist, in diesem Fall aber seltsam wirkt. Wie gesagt, die drei aus Point Whitmark werden sehr stiefmütterlich behandelt, angesichts der Wichtigkeit, die sie für die Handlung haben. Immer dabei, aber nie richtig präsent.
Und dann ist das Hörspiel vorbei. Allerdings mit einem Ausblick auf die kommenden Folgen. Bakerman will die Sporen nutzen, um einen der gefallenen Orte von den Pfahlen zu säubern. Das klingt dann wieder vielversprechend.
Fazit. Ja, erstmal. Die Idee mit dem Crossover war von Anfang an fragwürdig. Die Umsetzung ist sogar äußerst mangelhaft. Die Jungen aus Point Whitmark wirken durchweg wie ein Fremdkörper und sind eher ein Störfaktor als eine Bereicherung.
Möglicherweise ergibt alles mehr Sinn und ist reizvoller, wenn man auch die dazugehörige Point Whitmark-Folge hört. Aber das kann man nicht ernsthaft bei einem Burns-Fan voraussetzen. Wer würde schon gerne nach dem Anhören von Detolates Blutstern eine Folge Glücksbärchis hören müssen, um alles zu verstehen?
Oder umgekehrt, ihr Strichbärchen!
Und Gabriel Burns 33 ist kein alleinstehendes Special, sondern eine reguläre Folge der Serie.
Sieht man vom Crossover ab, ist die Episode verdammt gut. Nahezu alle anderen Szenen sind gelungen, spannend und aufregend. Auch wenn am Ende etwas zu viele Fragen offen bleiben.
So wird nicht geklärt, was genau es mit Killian Weaver auf sich hatte. Ein Wiedergänger aus dem 18. Jahrhundert ist auch im Burns-Universum eine Ausnahme und sollte mehr Beachtung finden.
Auch über seine Nachfahrin Lucia und ihren Pfleger Sorka hätte man gern mehr erfahren. Es heißt, dass der Mann ihr hörig war. Aber hat sich das erst nach und nach entwickelt? Oder hatte er von Anfang an Keksbruch im Oberstübchen? Das hätte man vertiefen können.
Aber das ist, wie gesagt, Jammern auf hohem Niveau. Und das können wir nicht von vielen Hörspielen behaupten.
Also das mit dem hohen Niveau. Zu jammern gibt's immer genug.
Sehr richtig.
Und, ich weiß, was Angst ist. Die habe ich vor jedem neuen Hörspiel, das ich für die Kammer höre.
Willkommen in der Hörspielkammer des Schreckens.
War da nicht sogar ein Bölken? Von Anfang an sabotiert.
Mein Gott.
Gabriela Sabotini. Aber selbst die besten ja, gleich verkackt, super. Natürlich ist noch die schwächste Folge von Gabriel Burns deutlich besser als die beste Folge von Dreamland Grusel und all den anderen Bunkenköpfen. Also dieser Volker Sassenberg, Groschengrusel kann er bestimmt, aber er hat einfach kein Händchen. Oh.
Das dürfte einer der Vorteile sein, wenn man nicht 600 Produktionen in 10 Jahren durchknallt. Durchjürgelt.
Sieht man vom Crossover ab, ist die Ver...
Richtig.